Mitten aus den USA unterbrechen wir kurz unseren Auftrag, um den aktuellen Sneak-Film zu besprechen. Am vergangenen Mittwoch sahen wir Red. Mit mir hier die im Ruhestand befindliche Podcasterin Claudia Perner.
Hallo, Stefan und Bob. Das war aber auch ein komplizierter Satz, muss man sagen.
Und der war falsch.
Macht nichts.
Und direkt aus den CIA-Aktenhallen mein Freund Bob, Robert Krüger.
Heiß ich jetzt mein Freund Bob oder wie?
Ja.
Ich glaube, das führt zu Verwechslung. Und dann haben wir natürlich auch noch Stefan Giesbert, der irgendwie auf seinem LSD-Trip hängen geblieben ist.
Deswegen ist die Anmoderation auch so geworden. Das hört ja dann Outtakes. Red, worum ging's?
Red geht um Bruce Willis. Das sagt's eigentlich alles. Also, Red geht um Ex-CIA-Agenten. Eben einer davon und sozusagen die Hauptfigur gespielt von Bruce Willis. Wie heißt er? Frank Moses. Frank Moses, genau. Und er ist eigentlich im Ruhestand und genießt seinen Lebensabend, kann man nicht direkt sagen. Er bändelt mit irgendeiner Versicherungs-Callcenter-Agentin über stundenlange Telefonate mit dem Callcenter an.
Von der Rentenkasse irgendwie. Von,
oder irgend sowas, genau. Zerreißt immer die Schecks, damit er sie wieder anrufen kann und nochmal dazu kommt, mit ihr zu sprechen. Und dann kommt das Unvermeidliche. Sein alter Job holt ihn wieder ein. Irgendein Killerkommando kommt in sein Haus und will ihn umbringen. Und da die seine Telefonverbindung abgehört haben, gerät dadurch natürlich auch seine neue Flamme, die Callcenter-Frau bei der Rentenkasse, in Gefahr. Und er schnappt sie sich, nimmt sie mit und flüchtet vor den Killern, die hinter ihm her sind, und aktiviert so nach und nach seine alten Kollegen. Und das sind dann halt gespielt von Morgan Freeman und von Helen Mirren und
John Malkovich,
nicht zu vergessen, der Kerl mit dem LSD-Trip. Und das wird komisch, aber zum Glück nicht zu oft klamaukig und ist sehr unterhaltsam.
Ist das eine Komödie oder ein Actionfilm?
Beides.
Beides. Du lachst dich kaputt und es kracht ordentlich.
Sehr angenehm.
Auf jeden Fall.
Ja, also ist halt super. Man kennt Bruce Willis in dieser Rolle von Stirb langsam, und er ist ja zwar kein Geheimagent, aber eben so dieser Typ, der klarkommt, wenn die Scheiße über ihn hereinbricht. Und hier ist er halt anfangs so, er versucht sich halt etwas ungelenk im Flirten, und es geht halt immer so ein bisschen schief, das ist auch wunderbar inszeniert am Anfang. Und dann kommt er halt so nach und nach wieder zurück in dieses, okay, jetzt kommen die Jungs mit den schwarzen Masken und den Sturmgewehren und schießen sein Haus in Stücke. Und diese Abgebrühtheit und Coolness, mit der diese Situation löst, da lacht sich kaputt.
Und es ist eben das Altern. Und ich finde, das hat man im letzten Stück langsam ja auch schon gesehen. Das ist eigentlich so ein bisschen das gleiche Thema. Man sieht ihm halt an, okay, tut ihm alles ein bisschen weh, und man merkt, er ist eigentlich zu alt für den Job, aber gleichzeitig ist er halt immer noch der Beste und haut alle anderen weg. Und was ich auch ganz schön finde, ist, es ist ja eigentlich erstaunlich, dass Bruce Willis von Frauen so gemocht wird, häufig. Und das wird in diesem Film sogar mal ausformuliert. Helen Mirren sagt ja mal was über seine harte Schale und weichen Kern. Und das war nie so offensichtlich wie hier, aber das ist genau der Grund, warum Bruce Willis, glaube ich, sowohl bei Männern als auch bei Frauen so gut ankommt. Auch in solchen Rollen. Also ich würde sagen, dieser Film ist eine Date-Empfehlung auch, weil er macht riesen Spaß und es gibt eine ganze Menge Liebe und eine ganze Menge Action und eigentlich perfekte Kreuzung, würde ich sagen.
Ja, das ist wirklich.
Das ist
ja
auch das, was wir im Sneakpot immer haben.
Ständig Liebe und Action.
Ja. Ja, dann off-air. Egal.
Ich kriege jetzt gerade ein bisschen Angst. Ich glaube, ich gehe mal. Aber im Moment ist meine Wohnung. Ja. Ich habe sie schon reingelassen.
Wir durften uns heute nämlich bei der Claudia einquartieren. Und sie hat Kuchen für uns gebacken.
Juhu.
Fantastisch. Und Tee gekocht. Was trinken wir für Tee?
Indische Gewürztee-Mischung.
Ich wollte es anders fragen, gell? Ich bin schon voll drauf. Bernd Begemann-Fieber. Was ist Droge der Wahl?
Indische Gewürztee-Mischung.
Sensationell. Das schneiden wir jetzt aber nicht, es bleibt so.
Ist egal.
Ja.
Schneiden wir eh nicht mehr.
Ich bin schon voll auf dem Trip mit dieser Gewürztee-Mischung, womit wir bei John Malkovich wären. Die Rolle ist der Hammer, oder?
Wir springen.
Ich finde, eigentlich sind alle Rollen der Hammer. Und ich finde auch, du hast kurz noch im Film ja gesagt, irgendwie schade, dass nicht noch ein paar mehr so von den großen Action-Leuten da so Expendables-mäßig. Aber ich fand gerade schön, dass einige eben so ein bisschen gegen den Strich besetzt waren, halt mit Helen Mirren auch und so. Ja. Dass eben Leute auftauchen, die sonst nicht in Actionfilmen rumfallen. Aber genau, du wolltest was über John Malkovich sagen.
Nee, gerade noch dazu. Morgan Freeman zum Beispiel. Ja. Also wenn man ihn so, der letzte Actionfilm, der mir noch recht präsent ist, weil ich gerade vor kurzem Dark Knight nochmal im Fernsehen gesehen habe, da gibt es ja auch ordentlich auf die Fresse, aber Morgan Freeman ist dann halt Lucius Fox, sitzt da irgendwo im Keller und hat eigentlich mit der Action an sich nichts zu tun. Sondern
so der guckt verschmitzte.
Nur, der verschmitzte Bastler, guckt irgendwie nett in die Kamera und und jetzt ist er halt auch so ein Killer. Ja? Und diese Szene, wo er den einen da wegschießt, da sind ein paar schöne Sachen bei. Also ja, aber John Malkovich, tolle Rolle. Totaler Verfolgungswahn, ist irgendwie auf so einem Trip hängen geblieben, wird dann auch thematisiert. Die haben ihn irgendwie in irgendwelchen geheimen Armee-Experimenten mit LSD jahrelang vollgepumpt und das ist zwar schon offensichtlich eine Weile her, aber das hat so schwerste Nachwirkungen bei ihm hinterlassen und diese Rolle, wie er das spielt, ist echt toll. Also der ist vom Verfolgungswahn zerfressen, ständig, er muss immer mit seinem Fernglas jeden Hubschrauber angucken und jede Frau, die irgendwie am Flughafen 2 Meter hinter ihm herläuft, ist sofort verdächtig, die verfolgt uns, die hat eine Kamera dabei und irgendwas, ja. Also er ist völlig wahnsinnig irgendwie auf eine Art. Aber dann hat er auch immer wieder Momente, wo er ganz klar ist und wie er das dann, also das ist total toll gespielt, finde ich großartig.
Ja, und er ist auch, also John Malkovich hat ja schon oft Wahnsinnige gespielt, aber ich finde, noch nie war er gleichzeitig so wahnsinnig und so sympathisch, weil er ist doch auch total liebenswert.
Ja, genau.
So knuffig wahnsinnig,
ja,
obwohl immer die Gefahr besteht, dass er jetzt gleich irgendjemanden umbringt, hast du immer so das Gefühl so, oh, als er dann da mit diesem Stoffschwein, darüber dürfen wir natürlich nicht mehr sagen, aber als er mit diesem Stoffschwein durch die Gegend rennt, das ist wirklich so, also John Malkovich mit einem wirklich, wirklich pinken, Christoph hätte sich gefreut, Stoffschwein am Flughafen.
Wirklich großen Stoffschwein, das ist ungefähr einen Meter lang oder
und
so.
Und du denkst die ganze Zeit so, oh, genau. Ich töte den nicht jetzt gleich.
Hoffentlich schiebt er das Stoffschwein nicht jemanden in den Arsch oder
irgendwas. Das sind 4 Ex-Killer oder ich habe den Film ja leider
nicht gesehen. Es sind alles Ex-CIA-Leute, jeder hatte da so seine Profession. Helen Mirren zum Beispiel war wohl offensichtlich Scharfschützin oder so, Attentäterin oder
die
sowas.
Die ist echt gut da. Ist echt. Die knallt richtig.
Und er war halt, also Bruce Willis war halt so Allround-Agent, so eine Art James Bond, der auf der ganzen Welt irgendwie, es wird dann so kurz thematisiert in diesem Aktenkeller irgendwie, er hat Regierungen zum Fall gebracht. Also er war einer von den Besten, der Besten, der Besten.
Wobei in den Akten, im Aktenkeller ist alles geschwärzt. Das ist alles so top secret, dass man quasi nur noch Einzelwörter dann sehen kann. Der Rest ist alles geschwärzt.
Genau, so eine DIN A4 Seite, 200 Zeilen drauf, alles schwarz und 6 Wörter. Intercepted und we oder so. Also, was?
Also ich finde generell sehr schön, wie die verschiedenen Figuren eingeführt werden. Also jede wird eben so mit einer eigenen, eigentlich so einem ganz eigenen Flair eingeführt. Also zum Beispiel bei Helen Mirren ist es wunderbar, als er da in dieses Haus kommt und es ist alles so britisch dort und da sind so Blümchen auf den Vorhängen und es sieht alles so also ganz britisch aus, wunderschön. Und da kommt die, da steigt die eben aus dieser Idylle, in der sie lebt, wobei wir dann natürlich erfahren, dass sie da nicht ganz so zu Hause ist, wie sie tut. Da steigt sie dann so eben so raus und sagt so, jetzt wieder zurück zu meinem irgendwie Sniper-Dasein.
Das ist schon
sehr schön.
Und wie diese Rentenkassenfrau sie dann fragt, so, was hat es zu bedeuten, so, ich töte Männchen, Kindchen oder irgend so herablassen von oben kurz.
Die finde ich allerdings auch sehr süß, Mary Louise Parker oder sowas. Das ist die Hauptdarstellerin von Weeds, der Serie.
Okay.
Und die finde ich, also finde ich sehr süß. Ich meine, okay, ihre Aufgabe hier ist schon so, so irgendwie ein bisschen aufgescheucht zu schauen, die ganze Zeit erschrocken und irgendwie so mitzurennen. Was ich wirklich schön finde, also sie sieht verdammt gut aus, finde ich. Und ich finde überhaupt, dass in dem Film viele verdammt gut aussehen, ohne dass das Diktat von Hollywood nach immer jüngeren, immer perfekteren Leuten eben zum Tragen kommt. Also ich finde, Helen Mirren sieht fantastisch aus. Bruce Willis sieht gut aus, Mary Louise Parker sieht gut aus und auch der Gegenspieler Carl Urban sieht mal wieder verdammt gut aus. Verdammt! den finde ich so gut, den fand ich schon in Herr der Ringe so heiß.
Wer ist denn das? Woher kenne ich den?
Im Herr der Ringe spielt er den Eomor, den Rider von Rohan.
Ich finde den wie so ein belangloses Hackfressengesicht.
Ich finde den sehr heiß.
Okay.
Also ich meine,
wo taucht der noch? Hast du noch irgendeine Idee?
Der hat ziemlich viele solche ganz üblen, so Xena und sowas. Also der hat relativ viele solche Haut drauf. Ich bin groß, hab Muskeln und sowas.
Okay.
Also ja, ist kein A-Darsteller auf jeden Fall, aber ich finde, er sieht ganz schön gut aus.
Dieses Einführen der Charaktere finde ich wirklich toll auch gemacht, muss ich sagen.
Ist das immer lässt mit sich eigenen Film oder?
Also nee, es lässt sich einfach Zeit. Am Anfang lernst du nur diese Beziehung zwischen Bruce Willis und
die telefonieren
und dieser,
also auch seiner Beziehung.
Genau, am Anfang
er ruft da immer wieder an.
Und dann, wenn die Action so langsam ins Rollen kommt, dann kommen die halt nach und nach hinzu. Dann besucht er halt als erstes mal Morgan Freeman, der auch irgendwie mit seinem Alter rumkokettiert, so, ich kann das nicht mehr, meine Leber ist vom Krebs zerfressen und lass mich mal in Ruhe mit dem Scheiß.
Der sitzt in so einem Altersheim. Der sitzt
in so einem Altersheim und guckt der Frau, die den Fernseher versucht wieder einzustellen, auf den Arsch und so ist sein Lebensinhalt, ja. Und,
das ist bei dir nicht aus.
Egal. Ständig, ja, nur bei mir kommt niemand zum Fernseher reparieren. Jedenfalls die... Und dann geht es so weiter. Ja, dann holen sie halt irgendwann John Malkovich mal zu Hause ab und am Schluss dann eben Helen Mirren.
Zu Hause ist gut.
Ja, der ist da zu Hause.
Darüber kann man nicht so viel sagen.
Nee, aber das ist aber toll. Wie der wohnt, ist wirklich Setting, super.
Wie John Malkovich wohnt, ist an sich schon eine Riesenshow.
Und wie er in die erste Szene, wenn er das erste Mal zu sehen ist, wie er in die Szene springt, muss man sagen, ist toll. Und Thema Bildsprache. Kamera geführt von Florian Ballhaus. Da sehe ich den Stefan aufmerken. und das sieht wirklich toll aus.
Ja,
er hat eine tolle Art und Weise, die Settings zu wechseln. Er nimmt immer so komische Postkarten von den Ortschaften, wo es jetzt hingeht, weil der Film spielt kreuz und quer durch Amerika. Also wir sind von New York bis Alabama und New Orleans sind wir überall unterwegs. Und dann kommen so Postkarten ins Bild geflogen, die sich dann teilweise wieder anfangen zu bewegen oder wo die Kamera dann so reinfliegt und dann ändert sich das alles zu einer realen Szenerie und so weiter. Und am Anfang dachte ich, naja, ist ein bisschen verspielt, aber er zieht es durch den ganzen Film durch und variiert das immer wieder und das ist schön gemacht und auch sonst die Bildsprache, also die Action-Szenen und so weiter sind
wunderschön.
Die sind echt toll gefilmt. Toll, ja. Und
keine Wackelkamera.
Nee, und das Tolle an den Action, ganz im Gegenteil, ich finde, in den Actionsequenzen hat man häufig so eine Verlangsamung, die ich sehr schön finde, wo doch jetzt häufig eben Actionsequenzen immer noch schneller geschnitten sind, hast du einige, wo wirklich das Tempo so rausgenommen wird und du dann fast so ein Taumeln hast. Ich meine, es gibt natürlich diese eine Sequenz, wo Bruce Willis aus dem Auto
aussteigt. Die ist toll, die ist im Trailer schon drin.
Wobei es eben wirklich so ist, also im Film hat es wirklich so einen Effekt, das ganze Publikum hat so gemacht, genau. weil das Auto pellt sich wirklich so von Bruce Willis weg und er eigentlich unbewegt dabei, weil das Auto schleudert so von ihm weg und er steht. So ganz entspannt.
Ja, im Grunde, der steigt aus dem Auto aus und steht in der exakten Mitte von der Leinwand und die Action dreht sich außen um ihn rum weiter, aber er ist halt wirklich fest zementiert in der Mitte der Leinwand und zieht so in halb Slow-Mo die Waffe und fängt an zu schießen. Und außenrum dreht sich alles und natürlich macht Herr Ballhaus auch gleich am Anfang den 360er, den er von seinem Vater geerbt hat, an so einer nutzlosen Stelle dreht er sich da in so einem, was hatten wir gesagt? Es hat uns sofort erinnert an Kevin allein zu Hause, so eine Reihenhaussiedlung in einer amerikanischen Vorstadt.
Und es hat uns auch deswegen so an Kevin erinnert, weil es so vorweihnachtlich geschmückt ist und so.
Und im Grunde passiert dann kurz danach auch das, was bei Kevin allein zu Hause passiert ist, nämlich eins dieser Häuser wird mehr oder weniger in Schutt und Asche gelegt. Bei Kevin allein zu Hause war es nicht ganz so krass,
hier geht es ein bisschen weiter
im Schluss.
Ein bisschen sinnloserweise.
Ein bisschen erwachsener dafür.
Ja.
Total.
Die Szene ist, also da sind Leute mit Sturmgewehren, die aus jedem Sturmgewehr 2.500 Schuss ohne nachzuladen raushauen.
Cool.
Und davon sind 10 Mann da. Und du kannst dir vorstellen, wie das Haus danach aussieht.
Aber wieso verwendet er den 360er nutzlos? Das ist ja überhaupt nicht das Ziel seines Vaters.
Nee, aber hier ist es
ja, also er ist ja zentral.
Nein, aber
ja.
Hier ist es eher ein Zitat eigentlich. Das also ist der, genau. Hier verwendet er den eher, glaube ich, um zu zeigen, aha, ich bin
ja, mein Sohn. Es ist so am Anfang noch in dieser ganzen Setup-Phase, weil es noch keinen richtigen Schwung hat.
Gab es ja auch einen Film von Ballhaus, wo er das gemacht hat, wo irgendwie zwei Personen aneinander vorbeilaufen und dann der 360er in dem Moment passiert, wo sie sich gegenüberstehen. Sensationelle Szene.
Ja, du kannst eigentlich sagen, der steht mit der Kamera auf der Straße und dreht sich einmal in diesem Viertel um sich selbst. Mehr ist da nicht. Es ist einfach nur so, okay, er hat's gemacht, abgehakt, ja, und jetzt kann er seine eigene Bildsprache von da entwickeln.
Also der Film sieht wirklich fantastisch aus, finde ich. Wirklich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, also diese langsamen Action-Sequenzen haben mir sehr gut gefallen.
Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich muss ihn unbedingt gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Karl Urban, ich habe es gerade mal rausgesucht, hat im aktuellen neuen Star Trek Dr. Bones McCoy gespielt.
Ah, den habe ich nicht gesehen.
Sagt dir das jetzt was?
Der sieht so ein bisschen B- bis C-Darsteller mäßig gut aus, also eigentlich ein bisschen zu gut, aber dann hat er so ein bisschen so eine gebrochene Nase. Ach, ich finde den so heiß.
Hier hast du ein Foto.
Aha.
Ja. Okay.
Whatever. Jedenfalls.
Lass uns hier was anderes reden.
Er spielt noch Tee. Kann ich dich mit Tee ein bisschen beruhigen?
Ja, er spielt diesen CIA-Gegenspieler sozusagen, die jetzt am Zug seine Inkarnation dessen, was Bruce Willis früher mal war. Und der
so quasi die junge Gilde.
Ja, sozusagen.
Genau. Und er hat eigentlich auch auf ihn angesetzt, würde
ich. Genau, und er hat dann eben den Auftrag, ihn umzubringen, aber warum, wieso, weshalb, können wir jetzt natürlich alles nicht verraten. Machen wir auch nicht. Nein. Aber. Abschließend können wir jetzt mal Punkte geben, glaube ich, oder? Willst du noch was wissen über den Film?
Ich weiß nicht, die Claudia hat hier einen ganzen Zettel vor.
Nein, also wir sind eigentlich schon fast durch. Also eine Sache vielleicht noch ist, ich finde generell, dass die Art, wie Dinge erzählt werden in dem Film, natürlich ist vieles ziemlich konventionell, es ist schon, entspricht dem Genre, den verschiedenen Genres, zu denen es gehört, aber es gibt so ein paar Sachen, die werden, finde ich, mit so einer Frische erzählt, zum Beispiel, da können wir natürlich auch nicht spoilern, aber eine von unseren Hauptfiguren wird es nicht schaffen, wird nicht überleben, und die Art, wie das erzählt wird, finde ich großartig, weil es wird überhaupt nicht auserklärt. Es wird, es geht ziemlich schnell und es hat eigentlich einen ziemlich starken emotionalen Gehalt, aber es wird überhaupt nicht irgendwie daran, dann irgendwie darauf noch verweilt oder das irgendwie noch gedehnt oder sowas, sondern es geht ganz schnell und ich finde, es ist trotzdem nicht weniger emotional. Das finde ich einfach sehr schön.
Wie das ist schön gemacht, ja.
Cool.
Das hat auch so eine, das kann ich jetzt eigentlich nicht verraten, in dem Film eigentlich.
Na, nicht,
kann ich nicht sagen.
Wir spoilern es nicht, aber
es ist voll gemacht, ja.
So ein Moment, wo ich dachte, so ein paar Dinge macht der Film eben doch auch anders als jetzt so das abgerollte, einfach das ja den Genre-Konventionen entsprechend ja, es weiterverlaufen würde. Finde ich sehr schön. Ja, okay. Das war's von mir, dann können wir Punkte geben.
Ja, fang mal, gib mal Punkte.
Also, ich glaube, unter normalen Bedingungen, wenn ich einfach so ins Kino gehen würde, würde ich 8 Punkte geben. Aber für einen Sneak-Film gebe ich 9 und das auch nur, weil ich immer gerne noch ein bisschen Platz nach oben habe für Filme, die ich wirklich liebe. Und das hier ist ein rundum toller Film, den man jedem empfehlen kann und der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also ja. 9 Punkte.
Ich liege genau dazwischen, 8,5. Mhm. Wirkliche Sehempfehlung, einfach gucken. Und dabei ist es egal, ob man jetzt, genau wie du gesagt hast, so von wegen Date-Empfehlung, eigentlich egal, ob man da wegen der Darsteller reingeht oder weil man einen lustigen Actionfilm sehen will oder was man noch für Beweggründe haben könnte. Die Love Story ist jetzt nicht so prominent im Vordergrund.
Es gibt ja mehrere Love Stories eigentlich.
Ja,
es ist jetzt nicht anspruchsvolles Kino.
Nein, das
nicht. Für die Intellektuellen unter unseren Hörern.
Ich finde, es ist kluges, nicht anspruchsvolles Kino.
Kluges Action-Kino, wenn es sowas gibt.
Action-Spaß-Kino. Okay. Kluges, ja. Ich finde, der Film ist ein ganz klein wenig zu lang vielleicht. Also ich finde, er hatte... Das weiß ich nicht, aber ich finde, er hatte in der Mitte ein bisschen eine Phase, wo er ein paar kleine Längen hätte.
Wo man schnell aufs Klo gehen hätte können.
Ja, so viel vielleicht nicht, aber nicht im Kinopolis. Zu Hause ja. Okay.
Na, ideal.
Ja.
Ja, er ist 111 Minuten lang. Ich find, also ideal. Ich habe mich nicht gelangweilt.
Also ich finde, in der Mitte hat sich so ein bisschen so, ging es dann eine Weile nicht so weiter, aber das ist total kleiner Kritikpunkt in diesem Fall nur.
Okay. Ist auf jeden Fall ein großer Spaß.
Ja.
Ja.
So. Wir fühlten uns belohnt für lange Wochen, das nicht so ganz tolle Filme anschauen in der Sneak.
Da hast du ein paar verpasst. Letzte Woche war auch.
Ja, aber davor habe ich wirklich ein bisschen gelitten.
Echt?
Naja, schon. Hot Tub. Groupies bleiben nicht zum Frühstück.
Okay, du bist doch immer bei den
aber
jetzt hast du mal wieder
ein. Ja, jetzt aber gut.
Ja.
Ich war echt traurig, dass ich nicht mitkommen konnte. Ja. Am nächsten Tag, als ich es gelesen habe, dann doppelt.
Tja.
Das war auch traurig.
Aber ich habe gearbeitet, das war auch sehr nett.
Prima.
Sehr nette Gäste gehabt. Wie immer.
Was haben wir denn noch geschaut?
Nee, ich frage dich das.
Ach so, du
fragst. Ich habe ja nichts geschaut. Was hast du denn noch geschaut?
Letzte Woche habe ich Rambo 2 geschaut, diese Woche habe ich folgerichtig Rambo 3 geschaut.
Oh ja, ich habe es auch angefangen, dann war es mir zu langweilig, habe ich Kerner geguckt.
Oh mein Gott, das muss echt langweilig sein.
Ja, stimmt auch nicht.
Ein bisschen Kerner aus. Das
stimmt ja gar nicht, weil als Rambo angefangen hat, lief noch Fußball, glaube ich.
Ich habe auch ins Twitter reingeschrieben, dass jetzt Rambo 3 auf Fox läuft.
Gelesen.
Und dann ist mir aufgefallen, ups, ich bin ja Timeshift-mäßig mit meinem Videorekorder 40 Minuten hinten dran. Also die Leute, die das jetzt im Twitter lesen, wenn die erst einschalten, sind schon mitten im Film. Aber für mich hat er gerade angefangen. Weil
boah, der ist ja top aktuell. Ja, jetzt verkaufen wir mal Rambo. Ich habe keinen, ich habe keinen Rambo gesehen und bin natürlich der Filmgeschichte da jetzt schon um einiges hinterher. Warum sollte ich jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter doch noch anfangen, Rambo zu schauen?
Um es kurz zu machen, du solltest es nicht tun.
Okay.
Das geklappt.
Nein, es ist
das
einfach.
Das heißt,
nur,
wenn die Claudia nachher zuhört, dann brauchst du auch jetzt nicht mehr zuhören.
Was?
Wenn wir jetzt
ich weiß jetzt ja schon Bescheid.
Ach so, okay.
Also ich brauche ja nicht.
Ist es einer dieser Filme, den man anschauen muss, wenn man ganz klein ist oder jung, damit man ihn dann schätzen kann? Oder ist es ein Film, den man hinterher dann irgendwann sowieso doof findet? Oder sind das Filme?
Es ist einfach, ist aus heutiger Sicht auf so eine trashige Art lustig, aber mehr auch nicht.
Ist ja gar nicht.
Ist halt Sylvester Stallone zu seinen allerbesten Zeiten, sage ich mal, mit also was jetzt sein, was die Definition so seines Körpers angeht.
Punkt.
Es ist echt unglaublich. Der sieht aus wie so ein Bodybuilding-Typ, der gerade auf die Bühne geht. Du siehst jede einzelne Ader und jede Muskelfaser an ihm und er ist auch ständig oben ohne oder zumindest nur in so einem Muscle-Shirt und eingeölt, schwitzmäßig, ja, und hat diese fürchterliche 80er Jahre lange Haarlockenfrisur bis zu den Schultern und die Geschichte ist komplett stumpf. Ist irgendwie, wenn du Hotshots gesehen hast, dann kennst du diese Szene, wo Topper Harley jetzt irgendwo in so einem Kloster mit so Mönchen lebt und der General kommt dann zu ihm und versucht ihn zu überreden, dass er nochmal für den Job nochmal mitkommen soll. Und dann passieren dann total groteske Dinge mit diesen Mönchen, die im Hintergrund in den Brunnen fallen, weil die Blondine dabei ist und die noch nie Brüste gesehen haben oder so.
Alles klar.
Und kennst du nicht Hot Shots 2 irgendwo? Die ist
nicht so
relativ
genau.
Am Anfang.
Ja, ja.
Egal. Und
den kann der Bob mitsprechen.
Ist nicht meine Lieblingstrilogie.
Sehr schön. Meine Lieblingstrilogie ist nach wie vor. So. Nee, diese ganzen Szenen sind alle aus Rambo 3 geklaut. Und
auch dieser Anfangskampf, oder?
Auch dieser Anfangskampf, wo sie...
Da muss ich ja sagen, dass dieser lustige Stockkampf ist Krima.
Ja.
Das hat mein Barchef gemacht, als ich im Le Lion war. Und da musste ich abends immer mit ihm mit zwei trockenen Baguettes kämpfen.
Ah, und hast immer ordentlich eins auf die Hucke bekommen?
Nee. Er hat ja gerade erst angefangen.
Ach so. Haben die Fähigkeiten noch gereicht, um zu halten?
Konnte ich ihn mit dummes Zeug reden, ablenken und dann einfach drauf.
Okay. Trockene Baguettes, verstehe. Nee, also es ist, die Story ist nur lustig, weil es geht darum, dass Rambo nach Afghanistan gehen soll, wo die bösen Russen einmarschiert sind und diese armen Afghanen alle abschlachten und diese tapferen Mujahideen jetzt endlich von der CIA mit Waffen ausgestattet werden, damit sie sich mal wehren können und zurückschießen und den bösen Russen aus Afghanistan rauskloppen können. Und dann muss der brave Rambo noch dahin gehen und muss helfen und verbrüdert sich dann da mit den afghanischen Talibans, die da rumwohnen und lässt sich da von Erdhöhle zu Erdhöhle bringen und unterirdische Tunnelsysteme und hast du nicht gesehen und natürlich, der ganze Krieg geht irgendwie komplett an ihm vorbei. Das ist eigentlich, die Story ist komplett belanglos. Der General kommt, sagt, wir müssen nach Afghanistan. Er sagt, nee, mein Krieg ist vorbei, ich war in Vietnam, es reicht mir jetzt, Schnauze voll. Dann zieht der General ab und geht alleine nach Afghanistan und irgendwie, es ist noch nicht mal eine Minute in dem Film vergangen, kommt dann so ein Anruf. Ja, der General ist leider entführt worden und der wird jetzt da gefangen gehalten und dann bin ich jetzt dabei. Und das ist natürlich immer die ganze Zeit, wenn man kurz vorher Rambo 2 sieht, diese markanten Sprüche, die so cool wirken sollen, die kommen aus heutiger Sicht nur lächerlich rüber. Und vermutlich früher auch schon, aber jetzt fällt dann das noch mehr auf, dass er ständig in so Großaufnahme so an ihn rangefahren wird, dass er minutenlang nichts, also sekundenlang nichts sagt, wo eigentlich ein Text hingehören würde, wo jeder Mensch normalerweise an der Stelle was sprechen würde, aber er wartet halt erst ab, bis die Kamera an ihn rangeflogen ist, bis er ins richtige Licht gelaufen ist, damit irgendwie so von der Seite das Licht so dramatisch auf ihn drauffällt und dann sagt er so Sachen wie, ey, ich werde hinkommen oder ich bin dabei. Und dann Schnitt, und dann denkst du, und dann irgendwas, so, und dann denkst du dir, okay, das ist alles nur so inszeniert, damit er als der härteste Mann, den man sich irgendwie vorstellen kann, inszeniert wird. Und es ist komplett der ganze Film auf diese Richtung gebürstet. Das ist einfach nur auf eine trashige Art lustig. Und zwischendrin ist es auch völlig egal. Ich habe dann auch irgendwann mal 20 Minuten nicht hingeguckt, weil ich irgendwie so nebenbei, nebenbei Facebook und so ein Kram. Und irgendwie, dann habe ich wieder so drüber geguckt über den Monitor und habe gedacht, ja, okay, ist immer noch, er ist immer noch dabei, irgendwelche Leute irgendwo rauszuschießen. Aber so richtig ist noch nichts passiert. Es ist dann so.
Ja, mehr passiert ja auch irgendwie,
ja,
nicht, oder?
Ja, irgendwann kommt er dann mal an in dem Gefängnis, wo den General befreien, dann reden sie mal kurz, dann hört man wieder zu, damit man nichts Entscheidendes verpasst. Und dann kämpfen sie sich halt über den Weg zurück. Da geht er stundenlanges Schießen und ständig fliegen Kampfhelikopter, russische Kampfhelikopter, die eigentlich dafür gemacht sind, so auf 15, 20 Kilometer Entfernung oder sagen wir mal wenigstens 2 Kilometer Entfernung ihre Ziele zu bekämpfen. Die fliegen ständig im Tiefflug 6 Meter über dem Boden und schießen Leute tot, die keine 3,5 Meter entfernt sind. Also der Kampfhelikopterpilot macht ständig totalen Unfug und bringt sich ständig in Lebensgefahr, wo es überhaupt nicht müsste, weil er Waffen hat, die gar nicht dafür gemacht. Also er kommt so auf Schwertkampfdistanz ran mit einer Waffe, die 2-3 Kilometer weit reicht. Das ist total sinnvoll, was der da tut. Okay. Nur damit es toller aussieht.
Ja.
Ganz, ganz großer cool. Trash.
Nein, ich glaube, es bleibt dabei.
Er sollte
lieber, nochmal Red Shaw.
Rocky habe ich ja gesehen. Finde ich cool. Aber
Rocky Rambo, ich nicht geguckt.
Ja, ich stehe auf Boxen. Deswegen. Achso. Das ist was anderes.
Ja. So,
okay.
Haben wir das.
Das war ein Erlebnis.
Ja. Ich sehe gerade, wir haben schon den ersten Kommentar gekriegt zu Red. Ich glaube, wir haben irgendwas vergessen zu sagen.
Haben wir. Ich weiß nicht, also ich habe da noch eine Frage an euch, aber ich befürchte, ihr könnt die gar nicht beantworten. Vielleicht ja die Zuhörer, weil nämlich ich habe gelesen, dass Red eine Comic-Verfilmung ist. Könnt ihr dazu was sagen? Oder vielleicht kann da draußen ja jemand was dazu sagen.
Also ich weiß da nichts zu.
Das ich meine, ich hätte es gehört irgendwo oder gelesen. Aber ja.
Okay, das interessiert mich sehr, liebe Hörer. Wenn ihr darüber was wisst, sagen könnt, ob man diesen Comic empfehlen kann oder nicht und um was es da geht, ja. Wissen wir im weitesten Sinne, aber inwieweit das dasselbe ist wie im Film, bitte schreibt doch mal einen Kommentar dazu.
Da war ein DC-Comics-Logo am Anfang, gell?
Stimmt, ja.
Wow. Ja, das hat mich noch gewundert. Zu dem Zeitpunkt wussten wir natürlich noch nicht, was für ein Film wird. Na, DC-Comics war
Angst.
So der...
Oh, nee, da war ich ja noch... froher Hoffnung und hatte gedacht, dass vielleicht Scott Pilgrim kommt.
Tja, aber das war jetzt auch nicht verkehrt.
Also können wir die nächste Woche bekommen noch?
Nee, der läuft jetzt schon an.
Ach so.
Also auf jeden Fall.
Sollen wir noch auflösen, was Red steht? Was die Abkürzung bedeutet? Oder sollen wir das geheim lassen?
Nee, können wir ruhig sagen, oder?
Ja.
Oh, so spannend!
Retired Extremely Dangerous.
Wow.
Ja, deshalb wird es an manchen Stellen so mit R.E.D. geschrieben und an manchen Stellen auch nicht. Also mit Rot hat es eigentlich nichts zu tun, obwohl das Filmplakat
knallrot ist. Aber trotzdem total rot.
Ja.
Ja. Okay. Ja, der Russe ist ja auch drin. Der böse Russe.
Ach, der Russe
kommt ja auch noch, vor. Haben wir gar nicht gesagt. Ist aber egal.
Okay, also schreibt mal einen Kommentar dazu.
Genau.
Da draußen.
Wo muss man da
hin? www.sneakpod.de habe ich gehört.
Du schreibst doch deine Worte.
Ja, ich war da auch schon mal.
Ja, ich habe gesehen heute schon viermal.
Was?
Nee, stimmt nicht.
Dann gibt's noch eine andere, die meinen Account gehackt hat.
Gehackt. Account auf www.sneakpod.de. Hä? Haben unsere Hörer Accounts?
Benutzt meinen Gravatar.
Oh yeah. Das kann sie nicht, dafür muss sie deine E-Mail-Adresse kennen.
Das wäre nicht so schwierig eigentlich.
So. ja, durcheinander. Als nächstes steht hier auf meinem Ablaufplan, vierseitiger Ablaufplan, wir sind auf Seite 3, also ist nicht mehr so lange, ihr habt es bald geschafft, liebe Hörer, dass der Christoph uns einen Audiokommentar aus der Provinz geschickt hat. Er hat ja im Kommentaren zu Folge 151 angekündigt, dass er in Folge 153 darüber sprechen wird. Jetzt hat er mit dem Audiokommentar schon
verfasst. Ja, ich kann dir nicht folgen.
Wir kommen direkt in Folge 152, die ihr gerade hört, direkt jetzt zum Christoph, direkt aus, sagt er selber, er ist in der Provinz.
Dings. Und los.
Ich bin mal wieder in Mühldorf am Inn. Immer noch sehr schön, diesmal leider etwas kalt, so um die 0 Grad. Ja, konnte leider nicht mit euch in die Sneak gehen, obwohl ich den Film echt gern gesehen hätte. Also ich glaube, ich werde mir den noch anschauen, wenn ihr ihn gut besprecht. Das weiß ich auch noch nicht. Trotzdem bin ich hier natürlich wieder im Kino gewesen, in dem bereits beschriebenen hinterm Rewe. Hollywood am Inn heißt es. Und es lief wirklich so gut wie gar nichts, was ich hätte sehen wollen. Und deswegen habe ich es tatsächlich über mich gebracht, in Eat, Pray, Love mit Julia Roberts zu gehen. Und es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Also es ging schon damit los, dass die Männerquote ja ein bisschen gering war. Also Männer, wenn ihr eine Frau kennenlernen wollt, dann geht in diesen Film, weil ihr werdet nicht viel Konkurrenten haben. Also es waren, glaube ich, etwa so 100 Frauen und 3 Männer. Ja, ich habe dann irgendwann auch verstanden, warum. Also Männer, wenn ihr eine Frau von dort abschleppen wollt, dann schaut erst, über welche Witze sie lacht. Denn dieser Film, ich weiß nicht. Gut, das meiste wollte nicht witzig sein, aber manchmal kamen so Gags, wo ich mir dachte, und ich dachte, wir wären zotig, aber das war so, ja, so ganz unterste Schublade, Männer auf ihr Würstchen reduziert und, ganz komisch, irgendwie, ich weiß nicht, fand ich irgendwie sehr uncharmant gemacht. Ja, insgesamt geht's ja um eine Frau, eben gespielt von Julia Roberts, die ja einfach voll in eine Midlife-Crisis ist, die aus ihrer Ehe ausbricht und eine Weltreise macht, um sich selbst zu finden und dabei eben diese Stationen Eat, Pray und Love ja eigentlich von vornherein plant und dann eben auch vornimmt. Also sie reist erst nach Italien, um Italienisch zu lernen und um zu essen, weil sie sich endlich bewusst wird, dass sie in Amerika eben immer nur Salat gegessen hat. Das stimmt auch. Also man, ich finde das gut, ich kritisiere das häufiger, aber das ist wirklich sehr störend bei ihr. Sie ist wirklich ziemlich ausgemergelt und das Gesicht ist sehr knochig. Gut, sie wird halt auch nicht jünger. Insgesamt finde ich sie auch wirklich zum Teil sehr unansehnlich. Also gerade wenn sie eben nicht ihr breites Grinsen, ihr bekanntes drauf hat, sondern eben einen schmalen Mund hat, hat sie einen wirklich hässlichen Mund. Und überhaupt dieses Totenkopf-Gesicht, sehr abstoßend. Es wird dann natürlich überhaupt nicht mit Klischees gespart. Also Italien und die Italiener werden komplett reduziert auf Pasta, Pizza und Amore. Und als sie diesen Knochen dann auch abgenagt hat, reist sie einfach weiter, beziehungsweise ganz geplant reist sie weiter nach Indien. Und was kann man in Indien erleben? Natürlich Meditation und nichts anderes. Indien besteht ja nur aus Meditation. Überhaupt, der ganze Film ist wahnsinnig weich gezeichnet. Also Stefan hätte wirklich seine helle Freude gehabt. Man kommt sich manchmal vor wie in der 80er-Jahre-Serie oder sowas. Also man hat auch das Gefühl, die Bildränder sind irgendwie weich. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der schlechten Projektion in dem Kino lag. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das war Teil des Films. Ganz schrecklich. Indien, Meditation, ja, dann reist sie weiter. Ja, trifft noch haufenweise Leute. Die immer irgendwas Sinnvolles zu sagen haben und die immer irgendeine traurige Geschichte haben oder eine bewegende Geschichte. Es gibt überhaupt 2 bewegende Momente oder vielleicht 3 bewegende Momente, ich weiß es nicht mehr genau, in diesem Film, wo ich wirklich so kurz ein bisschen gerührt war. Aber gerade in dem ersten Moment noch in Italien, es ist echt eine Katastrophe. Also irgendjemand sagt irgendwas ganz Rührendes, ich weiß nicht mehr was. Und sie sagt dann sowas ganz Blattes und Abgedroschenes, was irgendwie weise sein soll wahrscheinlich, aber was einfach nur dumm ist und die ganze Stimmung kaputt macht. Also wer hat diese Drehbücher oder dieses Drehbuch und diese Dialoge geschrieben? Es ist eine Katastrophe. Ganz schrecklich. Schon wieder so schrecklich, dass es schon wieder fast gut ist. Also ich saß drin, hab mich geärgert und mich darüber gefreut, dass ich hab so gedacht, boah, das ist so schlecht. Wie gut, dass ich mir das angeschaut habe. Da werde ich viel zu sagen können. Dann reist sie weiter nach, ich glaube, Bali oder so und ist dann bei so einem Vase, also ein Handleser oder so, den sie früher schon mal dort getroffen hat. und geht bei dem so in die Leere, mehr oder weniger. Völlig egal. Auf jeden Fall, was eigentlich wichtig ist, ist, dass sie dort Javier Bardem trifft und mit dem natürlich dann auch eine Romanze beginnt, und der ist ja der Richtige für sie, ist ja klar. Hätte man eigentlich vorher auch schon, also sie hätte sich eigentlich die ganze Reise sparen können und einfach gleich Javier Bardem kennenlernen können, hätte sie genauso gut zu sich gefunden. Also dafür hat es das Essen und Beten nicht gebraucht. Ja. Insgesamt, was auffällig ist, es ist ein Haufen große Schauspieler drin. Schauspieler, bei denen ich die ganze Zeit im Film dachte, oh, würde ich doch jetzt viel lieber irgendwie einen speziellen Film, einen speziellen anderen Film mit ihnen sehen. Also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, also zum Beispiel bei Javier Bardem musste ich an unsere Sneak damals mit Penelope Cruz und Scarlett Johansson denken, Christina Vicky Barcelona. War nicht überwältigend gut, aber war ein runder Film, den ich viel lieber nochmal gesehen hätte. Jetzt muss ich kurz ans Telefon gehen. Ich melde mich gleich wieder.
Ja, dann geh du jetzt mal erstmal telefonieren. Wir können ja so lange hier ein bisschen weitermachen.
Über Eat, Pray, Love,
den, Eat, Pray, Love,
den wir nicht gesehen haben.
Vicky Christina Barcelona.
Mhm.
Er sagt, man sollte da reingehen, um Frauen abzuschleppen. Du als Frauenbeauftragte heute Abend hier, gehst du da rein?
Natürlich nicht. Ich versuche auch keine Frauen abzuschleppen. Aber
nein, aber...
Du meinst, mich kann man da nicht abschleppen? Nein. Ja, ich verstehe nicht, was der Christoph, mal davon abgesehen, dass er ja auch nicht versucht, Frauen abzuschleppen im Moment. glaube ich, hoffe ich.
Ich verstehe nicht zu sagen.
Ich verstehe nicht, was du erwartest, Christoph, weil wenn man in so einen Film geht, ist einem doch klar, dass die Frauen, die man dort trifft, sind keine Frauen, die man abschleppen möchte. Die Zielgruppe sind 40-jährige, mit 40-jährige frustrierte Frauen, die einen Selbstfindungstrip in Indien sehen wollen. Und das ist doch vollkommen klar, dass es nicht die Art von Frau ist, die man gerne dann mit nach Hause nehmen möchte. Also behaupte ich einfach mal.
Vor allem, ich fahre ja bald nach Indien.
Ja.
Also die Frau dann, die man mit nach Hause nimmt.
Auch wenn, blöd. Um sich selbst zu finden und Javier Bardem zu finden und wie auch immer. Ja. Also ich verstehe nicht ganz, was du erwartet hast. Ich glaube, du musst schon ganz schön verzweifelt gewesen sein, dass du in diesen Film gegangen bist, weil das alles, was du gesagt hast, war doch vollkommen klar eigentlich.
Was noch gelaufen ist.
Ja, aber vielleicht ist mal, wir wissen ja nicht so genau die Demografie unserer Hörer. Vielleicht haben wir ja irgendwie mit 40er Männer, die verzweifelt sind und sich denken, gehe ich mal in den Film, da kann ich genau.
Naja, gut, aber verzweifelte mit 40er Männer wollen auch keine verzweifelten, komm, let's face it, auch die wollen keine verzweifelten mit 40er Frauen.
Verzweifelte mit 50er
und die wollen lieber gut gelaunte 27-Jährige.
Ja.
Und die treffen sie in diesem Film nicht.
Ja, aber solange sie nicht reich sind, not gonna happen. Also. Let's face it, ja, dann gehst du lieber dahin, hast du eine Chance.
Na, dann vielleicht eine mittelgut gelaunte 37-Jährige.
Ja, gut, dann schicken wir halt unsere Mit-50er-Hörer rein. Die können da eine 10 Jahre jüngere abschleppen. Das könnte funktionieren.
Also noch eine Sache, die mich etwas wundert an Christophs Aussagen ist, dass ich weiß, er mag Julia Roberts sowieso nicht besonders, was ja weit verbreitet ist unter Männern und man muss sie auch nicht mögen. Aber dass er jetzt bemängelt, dass sie ziemlich alt und schon ganz schön unansehnlich ist, finde ich etwas lustig, da er doch traditionell der ist, der sich immer darüber auslässt, wenn Schauspielerinnen nicht, wie er es nennt, in Würde altern, sprich geliftet sind. Und jetzt auf einmal, ich meine, so ist es halt, wenn man zweite Hälfte 40 ist oder so, dann kann man sich vielleicht als Schauspielerin entscheiden, oder es gibt vielleicht drei Möglichkeiten. Entweder man hat echt Glück gehabt und sieht durch ein Wunder immer noch fantastisch aus. Zweitens, man ist geliftet, dann wird der Christoph sich beschweren und sagen, nicht in Würde gealtert. Drittens, man sieht dann halt nicht mehr so jung aus. Tja.
Ich glaube, sein Problem ist eher, dass sie so totenkopfmäßig aussieht, weil sie irgendwie mit dem
halt
Essen auch ein bisschen kämpft.
Ja, ich meine, diese ganzen Abmagerungsschick, den man jetzt überall vorgelebt bekommt.
Das ist halt der Standard, ne? Das ist halt der Standard in Hollywood, also.
Ja, gut. Und da kann man ja sicher durchaus drüber aufregen, dass sie da mitspielt.
Ja. Ja,
lieber Helen Mirren, die ist nicht so abgemagert, aber auch ein bisschen älter.
Noch ein bisschen viel älter,
ja.
Aber in Würde.
Ja, ohne Klammer hinter den Ohren.
Frag ich nicht.
Sieht zumindest nicht so aus. Wenn, dann ist gut gemacht.
Nee, also mich wundert es insofern, weil ich finde, dass man bei der Julia Roberts auf jeden Fall, man muss sie nicht hübsch finden und so, aber ich finde, man sieht auf jeden Fall, sie wird älter. Und ich persönlich finde, das ist was Positives bei einer Hollywood-Schauspielerin, wenn man in den Filmen sieht, ha, die ist jetzt älter als vor 5 Jahren. Und ja, deswegen wundert mich Christophs Kritik in diesem Fall jetzt. Ja, aber er hat offensichtlich keinen Spaß gehabt.
Nee, er war ja angenehm aggressiv.
Ja. Steht ihm recht. Ja. Wenn man in so einen Film geht, hat man es nicht anders
finden. Nachhaltig schlechte Laune.
Sehr lustig.
Jetzt wollen wir doch mal hören, was er noch zu erzählen hat.
Ich glaube, er telefoniert noch.
Okay.
Ja, dann lass uns noch kurz. Habt ihr gesehen, wann wir die ersten Kommentare bekommen haben für die letzte Folge?
Ja, die sind ja wohl, das ist ja senile Bettflucht bei
unserer Höhe.
Also bitte.
3.29 Uhr haben wir die Folge online, 3.25 Uhr.
3.03 Uhr oder sowas, ja.
Da saß jemand auf der Lauer.
Ja, entweder das, aber, ja, und der nächste Kommentar also, dann vom Erik um 4 Uhr.
War der erste Kommentar dann schon ein inhaltlicher Kommentar oder nein? Das kann ja gar nicht.
Das war die Beschwerde über.
Über eins der Fotos.
Krümel auf dem Tisch.
Über eins der Fotos die Beschwerde und dann die Antwort darauf dann, dass man jetzt um 4 Uhr schon mal nicht mehr der Erste sein kann. Bei Gott. Ja. Das mit den Kommentaren verstehe ich eh nicht, so dieses. Das hat man so oft in irgendwelchen Blogs, so Erster und dann so, ja und? Warum? Verstehe ich nicht.
Ich habe gerade heute eine Ohrensessel-Folge gehört, wo sich Bernd Begemann genau darüber auch aufregt. Ja? Über die Deppen, die immer Erster schreiben.
Das ist ja, aber müssen jetzt schon wieder unsere Kommentierer loben, zu Hörer?
Ja.
Die sind immer so.
Dass sie so früh wach sind und schon.
Ja, das finde ich toll. Aber auch, dass die Diskussionen so vernünftig sind.
Dass sie schreiben, Krümel auf der Decke, nicht Erster.
Genau.
Ja, ja. Das ist lustig. Wir sind ja auch manchmal komisch.
Intellektuellen Anspruch.
Ja.
Ja.
Dieses Programms.
Ja, aber wir haben nur Krümel auf dem Teller.
Also wenn das erste Mal irgendwann dann inhaltliche Kommentare kommen, so kurz nach Online-Gehen der Folge, dass man die noch gar nicht gehört haben kann zu dem Zeitpunkt.
Ja, die
dann,
hören und
also, das
schreiben parallel schon.
Das kann natürlich sein. Ja.
Ja. Also mir geht es manchmal auch so, dass wenn ich euch höre, dass ich dann euch, uns,
ja, jetzt euch, bist du dabei.
Wenn ich euch höre, dass ich dann während ich die Folge höre, schon so den Impuls habe, schon Kommentare wegzuschicken, dann aber denke so, ah, wer weiß, was dann vorher mal hinterherkommt.
Ja. Ja. Was dann noch viel Schlimmeres kommt, was man dringend vorher kommentieren muss.
Also ja, was aber traurig ist, weil in dem Moment, wo du den Kommentar eigentlich abschießen möchtest, ist er so frisch und da ist so eine Befriedigung, ihn wegzuschicken. Wenn du dann aber erst noch eine halbe Stunde weiterhörst und ihn dann abschickst, dann ist es nicht mehr so schön, das
Gefühl. Dann schickt sofort.
Ganz viel.
Liebe Hörer, wenn ihr das jetzt gerade hört und diesen Drang habt, ja, schickt's ab.
Das ist eine nach unten offene Kommentarspalte. Die hat Platz. Ja. Ihr könnt da reinschreiben.
Ja.
Auch ganz viele.
Ja.
Das werde ich in Zukunft auch machen.
Es keine kann, lange, es kann halt Zing. Sein, dass man dann im Spam landet. Aber dann lassen wir euch irgendwann auch wieder frei, der Herr Bouillon.
Ja, aber Herr Bouillon, er kennt sich gut aus in unserem Spam. Wirklich? Er sitzt da jeden Tag drin.
Nee, jetzt ist er irgendwie frei. Also seit irgendwie 2 Folgen kann er einfach so kommentieren, ohne im Spam zu sein. Weiß nicht.
Ja, wir haben da so einen Wachhund, der passt darauf auf und fängt irgendwie so ein paar Dutzend Spams am Tag.
Mag der den Bouillon nicht?
Das wissen wir nicht. Ich habe schon versucht, den Wachhund mal erzieherisch auf die Finger zu hauen, aber es hat anfangs nicht funktioniert. Jetzt scheint es langsam zu wirken. Das hilft.
Bei Claudia ist der Katze schon.
Wachhund mag kein Bouillon.
Genau.
Nur Breckis.
Okay, genug schlechte Witze mit dem Namen unserer Kommentatoren. Warum haben wir eigentlich Kommentatoren, die Penisgesicht und Bouillon heißen? Wenn man das zusammentut, das
ist das. Ich glaube, der Christoph ist zurück vom Telefonieren. Mach mal schnell wieder.
Ah, dann Christoph. Wer war's?
So, da bin ich wieder. War die Theresa dran? Wo war ich stehen geblieben? Filme mit Schauspielern, die darin mitgespielt haben. Ja, also Javier Bardem in allen möglichen anderen Filmen, bitte. Nur nicht in Eat, Pray, Love. Dann Billy Crudup, der Ex-Freund meiner Schwester. Für mich natürlich sofort Watchmen, unbedingt Watchmen. Allerdings, wenn man ihn vielleicht nicht als blauen Riesen sehen will, dann vielleicht doch eher Big Fish, was etwa von vor 10 Jahren. Hauptdarsteller ist Ewan McGregor. Eine sehr fantasievolle Reise, ja, mit ganz viel skurrilen Charakteren und Geschichten. Also ein Geschichtenerzähler, ein Geschichtenerzählerfilm. Wirklich ein toller Film. Dann James Franco. bekannt aus Spider-Man 2 und 3. Das ist der einerseits beste Freund, allerdings auch irgendwie Gegenspieler von Spider-Man. Toller Schauspieler. Hier wird er hier in Eat, Pray, Love wird er so reduziert auf den, naja, bisschen hohlen, jungen Schauspieler, jugendlichen Liebhaber von Julia Roberts, ganz am Anfang des Films, wo man sich auch fragt, warum stehen diese ganzen jungen Männer dauernd sofort auf diese wirklich ziemlich gealterte Julia Roberts? Also sehe ich nicht ganz so. Dann Tuva Novotny, eine Schauspielerin, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, den letzten Film von ihr vor bestimmt 10 Jahren. Das ist eine schwedische Schauspielerin, die aber auch schon Gastrollen in zum Beispiel in dieser einen Rolling Stones Verfilmung hatte. Ich weiß nicht, wie die hieß. Vielleicht Stoned? Könnte sein. Aber die hat schon in tollen schwedischen Filmen mitgespielt. Der eine heißt übersetzt Slim Susie, glaube ich. Smarter Susie. Und ein anderer Jalla Jalla. Das sind wirklich bekannte schwedische Filme, die so ja typisch schwedisch kleinkriminellen Milieu, Nachbarschaftsmilieu mit Integrationsproblematik. Wirklich schöne, rührende, aber auch witzige Filme. Also wirklich nicht nötig, sie hier in schlechten Hollywood-Filmen zu verheizen. Ja, und zu guter Letzt Julia Roberts. Also ich mag Julia Roberts nicht besonders. Ich finde sie auch nicht besonders hübsch. Von ihren Brüsten mal abgesehen, die haben sich wirklich gut gehalten. Oder vielleicht trägt sie auch nur einen tollen Push-Up, ich weiß es nicht. Aber das ist auch das Einzige. Lieber nochmal Notting Hill schauen. Oder ja, von mir aus auch Pretty Woman, ich weiß es nicht. Oder, ja. Ah, ich weiß nicht, ob man den noch schauen kann. Wie auch immer, es gibt sicher einige Julia Roberts Filme, die man vorher schauen könnte. Warum sich Brad Pitt das antut, diesen Mist zu produzieren, ist mir ein Rätsel. Ist mir ein völliges Rätsel. Ja. Ich schaue mir lieber Fight Club und Troja mit ihm an. Bin ich glücklicher, als diesen Quatsch zu schauen. Aber gut, Brad Pitt steht halt auf hässliche Frauen. Das kann man nichts machen. Ja, Punkte? Ich weiß es nicht. Trash-Punkte vielleicht? Kriegt er auf jeden Fall viele. Ernst nehmen kann man den Film nicht. Also, weiß nicht, 2 Punkte oder so für die vielen Gastauftritte von den tollen Schauspielern. Aber das ist ein Witz. Naja. Ja, mal sehen, in was ich jetzt die kommende Woche noch gehen werde. Nächste Woche bin ich nicht leider wieder hier, deswegen kann ich nicht mit euch in die Sneak gehen. Aber ich habe gesehen, bei uns läuft hier The Town an. Das werde ich mir anschauen. Das ist dieser neue Film mit Ben Affleck und ja, irgendwie Boston Krimi, Thriller, keine Ahnung, irgendwie sowas. Klang ziemlich gut. Werde ich mir, glaube ich, mal angucken und werde dann darüber berichten, kurz bevor ich dann in den Urlaub abdüse. Also ich werde jetzt ein paar Wochen nicht da sein. Ja, ich wünsche euch, dass ihr nicht einschneit, obwohl ich glaube, bei euch ist es nicht so kalt, bei uns soll es heute Nacht schneien. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Ey, aufwachen.
Okay. Ich bin eingeschlafen.
Also auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht mehr zugehört habt, ich habe wichtige Informationen aus diesem Beitrag. Und vielen Dank, Christoph, für die Information. Dann weiß ich ja Bescheid, du kommst am Mittwoch nicht zum Abendessen.
Du erfährst immer nur von deinem Bruder.
Der Podcast ist die zuverlässigste Informationsquelle in diesem Zusammenhang. Okay. Bin ich jetzt wieder informiert.
Du weißt, dass er so ein Telefon und so hat?
Ja, aber das ist ja so umständlich. Und ja, den Podcast höre ich ja sowieso.
Ach so, ja, dann kommen die Informationen gerade mit. Das heißt, er muss ab sofort auch noch mehr Informationen? Wie wenn er mal...
Vielleicht könnte er immer im Sneakpot erwähnen, ob er Mittwoch zu mir zum Essen kommt.
Ja. Super Information.
Kommst du nächste Woche zum Essen?
Weiß ich noch nicht.
Ich glaube, ich komme nicht.
Gut, hätten wir das geklärt.
Ja, eingeladen.
Du wolltest doch, dass wir jetzt... Ach so, nur der Christoph. Ah, Entschuldigung.
Verdammt.
Ich hab's verwechselt. Wir müssen noch, die Claudia muss noch berichten, denn sie war nämlich letzte Woche, als wir bei dem Konzert Bernd Begemann und Ben Shadow waren, am nächsten Tag nochmal dort und hat nochmal...
Ja.
richtig was erlebt.
Also das am Vorabend war natürlich eigentlich ein Dirk Darmstädter Bernd Begemann Konzert mit Ben Schaden.
Wie hieß der andere?
Dirk Darmstädter.
Kenn ich nicht.
Ist doch nicht so schwierig für
uns. Kommt der aus Darmstadt oder heißt er nur so?
Ich glaube, der kommt nicht aus Darmstadt. Ich glaube, der kommt aus Hamburg.
Ich glaube, es ist auch nur ein Spaß,
weit weg von Darmstadt.
Oder nicht aus Hamburg, aus Niedersachsen kommt er doch. Er wohnt in Niedersachsen. Naja, egal. Jedenfalls war ich am Samstagabend auch nochmal dort. Und das war ein wirklich zauberhafter Abend, finde ich. Also das war ja, hieß irgendwie Solo im Bett und da waren eben Ben Schadow und Dirk Darmstädter und Bernd Begemann nochmal Solo am Start und dann noch...
Also jeder für sich.
Jeder für sich. Wobei,
und du warst mit allen im Bett.
Ich war mit allen im Bett. Und nicht nur mit denen.
Jetzt der Christoph Neues von seiner Schwester.
Aber genau.
Ja, Billy Quader ist vorgestern, Christoph. Ja, und es waren auch noch... Ja, weil er doch gerade
erzählt hat. Das ist der nächste Mal. Ja.
Und es waren auch noch drei andere Solo-Künstler, wobei das Künstler meiner Meinung nach zum Teil ein Euphemismus ist. es tut mir leid.
Also, die haben da alleine Musik.
Ja, und als ich mit Gitarre und so, als ich ankam, war gerade einer am Performen, den ich doch, da hatte ich ein bisschen Angst bekommen, was den weiteren Verlauf des Abends anging. Oh, da habe ich freundlicherweise Ben Schadow von der Bar abgeholt und in den Backstage-Bereich gerettet.
Was?
Und, ja.
Du warst mit Ben Schadow im Backstage-Bereich?
Im Bett, ja.
Rock'n'Roll!
Ja, und dann war es ein wirklich sehr netter Abend und später am Abend waren dann eben unsere Hauptakteure auch am Start. Ben hat ein bisschen geschummelt, er hat sich nämlich von dem Gitarristen und dem Schlagzeuger unterstützen lassen, war also solo zu dritt quasi. Aber das war ganz zauberhaft. Und danach eben Dirk Darmstädter und Bernd Begemann hat auch nochmal unter Beweis gestellt, dass er ein großer Entertainer ist. Und ja, es waren nicht sehr viele Leute da, aber war, finde ich, eine sehr nette, entspannte Atmosphäre. Und ja, also ich finde, es war ein Privileg, da sein zu dürfen, weil eben ja, es war umsonst und ich habe drei wirklich tolle Künstler solo in Kurzform erlebt und habe jetzt bei allen drei auf jeden Fall Lust, mir auch in Zukunft mehr von ihnen anzuhören.
Cool.
Und wir sind verpasst.
Wir sitzen beim Christoph in der Bar und gucken Boxen, sowas Blödes.
Ja, selber schuld.
Ich arbeiten.
Ja, also ja, Stefan hat eine
halbgare Entschuldigung und wir
haben. Das heißt ja halbgare.
Nein, also es war wunderbar.
Gut, mach nicht so einen Krach hier, das macht die Aufnahmen kaputt.
Ach, das war nur der Tisch. Bevor Rambo gekommen ist gestern, möchte der Robert jetzt noch was performen, was er gestern gemacht hat. Ich finde keine bessere Überleitung.
Oh, diese Überleitung war schlecht. Nein, ich habe nur gestern ganz kurz das Ende von, wie heißt er? Along Came Polly, heißt er auf Englisch? Ja. Heißt er auf Deutsch, genau?
Und dann kam Polly?
Und dann kam Polly. Ja, ja, es hätte auch heißen können und da kam sie und da des Weges gelaufen.
Also, ja.
Philipp Seymour Hoffmann, geile Rolle.
Philipp Seymour Hoffmann ist immer großartig.
Ja,
absolut.
So ungefähr ging das. Also
und muss man. Wann? Wieso? Warum?
Ja, weil er halt eigentlich ein verkappter Schauspieler ist und dann irgendwie eine Präsentation halten soll in so einem Business-Versicherungsumfeld. Und er kann nicht anders, als das zu einem ganz großen Auftritt zu machen, zu komplett zu überdrehen, die Rolle. Und das musst du gesehen haben. Das ist einfach mal so, weil
ich
sehe.
Ich finde ja überhaupt, dass es ein ganz netter Film ist. Echt? Also so auch. Ich finde auch tauglich für Leute, die vielleicht nicht so auf romantische Komödien stehen. Also kein super guter Film, aber ganz nett.
Ja, es kommen blinde Frettchen drin vor und so, ist echt schon süß gemacht.
Und ich stehe auf Philipp Seymour Hoffmann.
Ja, die beste Rolle.
Die Top-Auswahl.
Ah, Philipp Seymour Hoffmann kann man mit Carl Urban nicht vergleichen, oder?
Nein, das ist was anderes, aber ich finde ihn auch gut.
Okay.
Was mir vorhin noch eingefallen ist, oder wolltest du noch irgendwie weiter performen?
Nö.
Noch ein bisschen?
Nö, ich war fertig.
Du hast vorhin 9 Punkte gegeben.
Ja.
Der Hörer fragt sich natürlich, der geneigte Hörer fragt sich jetzt, für was würde sie 10 geben?
Nur der geneigte.
Der nicht so aufmerksame Hörer, der denkt sich so, oh, scheiße, noch 5 Kilometer laufen oder so. Hoffentlich reden die noch in Zeit.
Naja, Filme, die man liebt. Also, so wie zuletzt Inception. Auch wenn der Christoph den überbewertet fand, aber da hat er Unrecht. Kennt
sich nicht so aus.
Nee, der kennt sich aber nicht so aus. Ja, oder keine Ahnung, Eternal Sunshine oder sowas. Also Filme, die mir das Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ja.
Mit Jim Carrey und Kate Winslet, so Filme, die einem das Herz wärmen. Wo man so das Gefühl hat, in dem Moment, wo man den Film gesehen hat, ist man ein besserer und kompletterer Mensch.
Wow, ich glaube, ich muss ihn mal gucken. Den kenne ich nämlich gar nicht.
Kann ich dir mitgeben.
Das wäre sehr lieb. Ich schaue heute Abend Wall Street 1, um mich auf Wall Street 2 vorzubereiten.
Eieiei.
Den habe ich dieses Jahr schon mal gesehen, aber ich habe ihn leider wieder vergessen.
Das ist bei dir ja nichts Ungewöhnliches.
Ach, jetzt also. Hast du aber recht.
Gut, dann wissen wir schon mal, was du heute Abend machst.
Ja.
Was machen wir denn ab November?
Unserem Hörer, mein Freund Bob, einen Gefallen tun.
Richtig.
Keine Filme mehr schauen?
Doch. Der möchte ja, dass wir gleichzeitig noch einen zweiten Podcast online stellen. Ab 1. November.
Gibt's. Ah, machst du auch schon den Hoffmann? Das ist ja fein. Ich stecke an.
Gibt es den Cocktail-Podcast auf www.cocktailpodcast.de.
1. November ist gar nicht mehr so weit hin. Ich werde langsam ein bisschen nervös.
Ja, wir sind auch, haben auch noch nicht fertig produziert alles.
Nee, es wird jetzt langsam Aufwand.
Ja.
Als nächstes werde ich mal den Feed erstellen und ins iTunes reinkleben. Wir werden euch das wissen lassen, wenn man den abonnieren kann. Das wird jetzt so die nächsten Tage irgendwann passieren, je nachdem, wie schnell sich die Leute bei Apple da bemühen, dass sie unseren Podcast da ins Verzeichnis also aufnehmen.
Vielleicht schon am Dienstag, wenn die Folge online geht.
Vielleicht, aber ich weiß nicht genau, wie schnell sie sind. Aber wir schreiben das mal auf die Seite, würde ich sagen, ja, wenn es soweit ist. Und dann geht's los, 1.11.
Genau. Und lieber Hörer, Freund Bob, ich weiß immer nicht, wie ich den anreden soll, weil
das ist echt eine Verwirrung. Aber er hat ja selbst auch geschrieben, dass er immer verwirrt ist, wenn mich jemand hier mit Bob anspricht, genau, dass Bob. Er dann immer denkt, er sei gemeint.
Nein, du bist mein Freund Bob und du bist der Bob.
Verstehst du? Ach so, ja, genau. Ja.
Aber auch unser Freund Bob.
Ja, aber er ist unser Freund Bob. Aber er ist
aber nicht mein
er
Freund
ist Bob. Nicht dein Freund Bob.
Ja.
Verstehst du?
Das ist das kompliziert? Unnötig kompliziert.
Der würde gerne schreiben, was er für einen Drink hat, während er Podcast hört. Schreib's rein.
Also, erstens schreib's rein, also, zweitens, ich habe es ja auf Facebook gelesen.
Wir sind ja jetzt nicht so, dass wir, wenn es um Sneakpot geht, dass wir auf gar keinen Fall über Cocktails reden können.
Nee.
Also da sind wir ja durchaus nicht abgeneigt. Was trinkst du gerade?
Tee.
Ja. Ich hab ein bisschen Angst vor eurem Cocktail-Podcast, muss ich sagen. Weil ich ja mal gesagt habe, dass ich mir alles anhöre, was ihr macht, egal was es ist. Und jetzt habe ich natürlich das Gefühl, okay, das bedeutet, ich werde demnächst einen Cocktail-Podcast anhören. Und ich bin noch nicht so sicher, ob das für mich so einfach wird.
Du hast aber zugesagt, da mitzuarbeiten.
Ja, okay, aber das geht ja schnell vorüber.
So bist du, ja?
Ja.
Ja. Naja, das kann ja durchaus sein, dass das nicht komplett sich überlappende Zielgruppen hat. Aber der ein oder andere, der ja hier in den Kommentaren bei uns auch schon immer fordert, dass wir durchaus über Cocktails reden dürfen, obwohl es natürlich nicht reinpasst in den Sneakpot, der findet dann da mehr Material.
Ja. Es könnte ja passieren, dass der Christoph dann irgendwann bei uns zu Hause nicht mehr sofort losrennt und für alle Cocktails macht, sondern sagt, ja, mach mal selber, du hast doch den letzten
Cocktail-Podcast gehört. Weißt du jetzt, wie es geht?
Könnte sein.
Muss man auf einmal arbeiten.
Verdammt.
Das kann passieren, ja. Mein Cousin war neulich auch bei mir, wollte Cocktails trinken. Und musste dann alle Drinks selber machen.
Verdammt.
So hat er erst einen Cezar gerührt, dann in Dark and Stormy und am Schluss noch einen Gin Tonic. Das war nicht so schwer, aber... Aber wir haben uns nicht irgendwie dem Rausch hingegeben oder so. Wir haben nur kurz was getrunken gegen den Durst.
3.
So, bevor das hier jetzt eskaliert, mein Set ist vorbei. Haben wir noch Themen?
Wir freuen uns auf Scott Pilgrim. Sehr. Ich auf jeden Fall.
Ja.
Ich hoffe, dass es ein 10-Punkte-Film wird.
Dann musst du dann entweder nächste Woche wiederkommen zur Aufnahme. Liebe Hörer, wenn ihr die Claudia wieder hören wollt, dann schreibt es in die Kommentare, die liest da auch.
Jetzt werde ich bestimmt gedisst.
Ist nicht schon wieder Michael Cera oder Jesse Eisenberg oder so? Einer von den beiden, die immer alle verwechseln.
Michael Cera.
In der Tat. Wenn ihr sie nicht hören wollt, dann sagt
aber. Ich finde ja auch, dass sie ganz ähnlich aussehen, aber ich finde, dass Jesse Eisenberg ein bisschen unsympathischer aussieht als Michael Cera.
Das ist nur, weil du das Social Network gesehen hast.
Nein, habe ich ja noch gar nicht. Ich schaue das am Montag.
Okay. Ah.
Haben wir Sneak-Tipps eigentlich?
Nee, machen wir ja nicht
mehr. Es kommt was Gutes.
Gibt's nicht mehr?
Nee, wir machen jetzt immer, weiß nicht, ob du unseren Podcast hörst, irgendwie so 3 Folgen. Ich glaube, das haben wir nur intern diskutiert und nie irgendwie.
Ja, das hat jetzt aber jeder mitgekriegt.
Echt? Ja, ich nicht.
Dass wir eigentlich nur noch schreiben, was sagen, was wir uns wünschen. Also wenn wir irgendwelche Sachen haben. Den möchte ich unbedingt sehen, damit wir eben nochmal über die Filme reden können, die anlaufen. Aber mit den Sneak-Tipps Ich habe so weit vorne gelegen, es hat nichts mehr gebracht.
Okay, ihr habt den Wettbewerb eingestellt.
Ja, ja.
Was macht eigentlich der Martin?
Der Martin ist ab nächste Woche wahrscheinlich wieder mit in der Sneak.
Okay.
Und dann wahrscheinlich auch wieder mit dem Podcast.
Dann sollten wir ihn mal grüßen auf jeden Fall.
Genau.
Ja.
Hallo Martin. Der hört doch unseren Podcast eh nicht.
Nee.
Aber wir vermissen dich trotzdem.
Genau.
Oh.
Da kommt
schreib das in die Kommentare, weil die liest er.
Okay. Ja. Also, mach ich.
Tschüss.
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 Wir haben ja voll wie lang?
1:03.
Was? Oh Gott.
Ja, da kann man ja auch einiges rausschneiden.
Was denn?
Den Chris.
Top Outtake, vielen Dank. Wunderbar.
Sehr.
Ich glaube, ich habe gerade.
Ich habe erstmal alles aufgeschrieben und dann habe ich die gelben Sachen markiert, die ich sage.
Okay. Liebe Zuhörer, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber die Claudia hat eine ganze DIN A4-Seite vorbereitet.
Ja.
Mit mir hier, die aus dem Ruhe. Mit mir hier aus dem Ruhestand. Es wird kein Satz. Ich muss jetzt nochmal gucken. Ah ja. Mit mir hier reaktiviert aus dem Ruhestand befindlich. Die im Ruhestand befindlich ist, sonst wird es kein Satz. Direkt aus den CIA-Aktenhallen. Mein Freund Bob.
Du bist so getrunken.
Nochmal.
Achso, du musst die jetzt.
1, 2, 3, 4 habe ich letztens einfach so gesagt, dass du es gleich genommen jetzt für die letzte Folge.
Du musst die Outtakes nach Skript.
Ja. So, jetzt sag das.
Nein, das ist dieses, du hast den Text für den Anfang noch nicht gesagt. Ich was für ein Text. Das ist, wo ist mein Gimlet? Dann habe ich gesagt, ja verdammt, wo ist mein Gimlet? Dann hat das genau auch so genommen für vorne und hat dann aber den ganzen Entstehungskram, dass ich das nur auf Skript gesagt habe, hinten in die Outtakes geschnitten. So, vorne klingt es so, als sei es tatsächlich so gedacht und hinten.
Das sieht man, was du für ein guter Schauspieler
bist. Böse.
Das ist so echt klar.
Nee, dass ich das so gut schneiden kann. So.
Editor, kannst du nur mit dem arbeiten, was da ist.
Genau, so sieht's mal aus. Du kannst einen Zac Efron nicht zu einem Robert De Niro machen, das geht nicht.
Mitten aus den USA unterbrechen wir kurz unseren Auftrag. Geht's?
Super.
Hast du den Mund voll? Sag mir mal Mund voll. Ich bin
nicht multitaskingfähig.
Du musst auch nur zuhören.
Ich war noch gar nicht dran, ich hätte das schon noch hingekommen.
Achso, aber
es ist ein bisschen Theater. So.
Ich wollte, dass du nur noch eine Sekunde Zeit lässt, ein bisschen langsamer sprichst. Dann hätte ich es noch geschafft.
Mitten aus. So. Ja.